Willkommen bei Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de, Folge 23. Mein Name ist Mario Hess und wir bleiben weiterhin buchaffin. Diesmal sprechen wir mit der Autorin und ZDF-Börsenreporterin Sina Meinitz über ihren Erstling »Schwimmen lieber im Meer als im Geld«. Darin geht es, wie der Titel schon verrät, nicht unbedingt nur um klassische Investments. Investieren lässt sich nämlich auch in andere wichtige Dinge im eigenen Leben. Und darüber wollen wir reden. Danach gibt's noch einen kleinen Ausblick in den kommenden Monat. Jetzt aber zunächst ab ins aktuelle Gespräch. Wir sprechen heute mit Sina Meinitz, Börsenreporterin beim ZDF und Buchautorin des Buchs »Schwimmen lieber im Meer als im Geld«. Können Sie sich bitte mal selber vorstellen?
Na klar. Hallo, schönen guten Morgen. So ist es. Sina Meinitz, mein Name, ZDF-Börsenreporterin seit der Finanzkrise 2008 und seit Mai auch Buchautorin von »Schwimmen lieber im Meer als im Geld«.
Ihre Buchvorstellung, für wen haben Sie das Buch eigentlich geschrieben?
Ich habe das Buch für die Allgemeinheit geschrieben. So, also ich habe mir keine spezielle Zielgruppe hinausgepickt. Und das Buch ist ja auch gefüllt mit Interviews von verschiedensten Menschen aus Gesellschaft und Politik, männlich, weiblich, jung, alt, weil ich einfach verschiedenste Formen von Investitionsmöglichkeiten aufzeigen wollte, die nicht zwangsläufig immer was mit Euros und Dollars zu tun haben müssen. Und auch ganz bewusst sollte dieses Buch kein Finanzratgeber der herkömmlichen Art sein, sprich, wie vermehre ich möglichst gewinnbringend mein Geld, sondern ein Blick darauf, worein kann ich denn vielleicht noch investieren, was mir persönlich einen Benefit bringt.
Also es muss nicht mal unbedingt Geld sein, in das man investiert.
Genau.
Ich habe das Buch auch gelesen. Also man hat es mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es ist eine ziemliche Melange. Das haben Sie schon gesagt. Da sind Interviews drin, da sind persönliche Anekdoten drin, da sind so eine Art Ratgeber drin. Ich fand den Einstieg tatsächlich etwas schwierig, weil da geht es dann direkt rein in die Finanzkrise und da wird auch freundlich mit Zahlen jongliert. Warum damit?
Ich denke, man muss sich durch diesen Wust ein bisschen durchforsten. Es sind aber, glaube ich, auch insgesamt nur 15 Seiten oder 20 Seiten. Und ich habe so ein bisschen auch aufgezeigt, wieso ich vielleicht dann dazu gekommen bin, dass Geld nicht alles ist im Leben. Ohne Geld ist zwar auch alles nichts, machen wir uns nichts vor. Das Sprichwort stimmt natürlich auch. Aber ich habe so ein bisschen meinen Werdegang im ZDF beschrieben und im Börsenstudio fing ich tatsächlich damals an, am 1. September 2008 und am 15. September ging Lehman pleite. Und ich wollte so ein bisschen das nochmal in Erinnerung rufen. Diese Finanzkrise, diese Zeit, was das mit den Menschen gemacht hat, was das aber auch mit mir gemacht hat als Wirtschaftsjournalistin, dass auch ich dort Erlebnisse hatte, von denen ich so gar nicht ausgegangen bin, die als nicht Kriegsreporterin, sondern als Finanzreporterin zu haben. Ja, und deswegen ein bisschen dieses Hartholz. Und ich habe ja dann am Ende, glaube ich, auch geschrieben, ich weiß, das ist jetzt starker Tobak, aber schließlich liest du das Buch einer Wirtschaftsjournalistin und da musst du jetzt durch. Aber ich denke schon, der allererste Satz in meinem Buch macht neugierig auf das, was dann da vielleicht noch kommen mag, jenseits der Finanzkrise.
Waren Sie damals aufgeregt?
Meinen Sie bei dem ersten Satz oder meinen Sie bei der Finanzkrise?
Ich nehme mal die Finanzkrise.
Ja, bei der Finanzkrise war ich schon aufgeregt, natürlich. Und ich habe diese Schalte von damals neulich mal wieder gesehen und habe gedacht, zum Glück hat man es mir nicht angemerkt, hoffe ich, wie nervös ich war. Ja, es war die erste Schalte und es war eine Weltfinanzkrise, was wir damals aber so noch nicht in Gänze abschätzen konnten. Und ganz amüsant finde ich, der DAX stand damals bei 6.000 Punkten irgendwas. Und heute steht er bei 15.000. Also das zeigt doch, dass Anlage am Aktienmarkt nicht schlecht sein muss.
Das stimmt.
Schön ironisch formuliert.
Bringen wir mal zu den Gesprächspartnern. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgesucht?
Ich wollte eine Bandbreite an Gesprächspartnern haben. Ich wollte eine Mindestlöhnerin haben, die gerade so über die Runden kommt, die mir ja auch einen Satz sagt, der mir sehr zu denken gegeben hat mit dem, wenn ich meine Tochter am Monatsende nicht gehabt hätte, hätte ich hungern müssen. Das gibt's in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Wir haben Kinderarmut und wir haben einfach sehr viele Menschen hier leben, die extrem arm sind. Und das fällt bei den Wirtschafts- und Finanzratgeber oftmals komplett unter den Tisch. Das wollte ich schon mal nicht. Das war mir wichtig, das aufzuzeigen. Ebenso wie eine Kellnerin in Monaco, die sagt, hier sind zwar die Reichen, die geben aber kein Trinkgeld. Genauso wie eine Kellnerin in Bregenz, die mir die heute 18-Jährigen beleuchtet und worauf sie ihre Priorität legen. Dann war mir wichtig, einen CEO, der wirklich im Geld schwimmt, abzubilden, verglichen dazu aber eine fünfköpfige Familie, die jeden Cent fünfmal umdrehen muss. Also mir war dieses Schwarz-Weiß, Yin und Yang, Pro und Contra abzubilden, sehr, sehr wichtig. Und auch im Hinblick auf die einzelnen Generationen wirklich den Unterschied aufzuzeigen, wie sich die Sichtweise auf Geld im Zuge der Generation verändert und warum. Spannend finde ich aber, dass man selbst die vermeintlich Reichen den Fokus dann doch auf Familie und Kinder legen, also auch auf Dinge, die gar nicht unbedingt was mit Geld wiederum zu tun haben müssen.
Ich mochte tatsächlich den Teil in Ihrem Buch am liebsten, der sich mit den Interviews beschäftigt und mit den Anekdoten. Diese Kleinigkeit in Monaco, wo man dann Trinkgeld gibt und dann plötzlich hört, vielen, vielen Dank. Das passiert uns sonst nie. Ja, verändert das die Welt sich?
Leider bestätigt es die Weltsicht, dass Geld haben und davon etwas abgeben nicht zwangsläufig einhergehen. Ja, das verändert die Weltsicht in puncto gesellschaftliche Spaltung. Und ich habe ja geschrieben, wenn man also so viel Geld hat, dass man da sitzt und den Champagner sich kaufen kann, dann sollte und dann wieder in Ferrari einsteigt und davon düst, sollte man vielleicht nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die mit dem Bus nach Hause fahren müssen. Ich finde das ganz wichtig, dass man das erwähnt. Und das ist aber am Ende des Tages, glaube ich, in allermeisten Fällen eine Erziehungssache und nicht eine Sache, die man über die Steuer regeln kann.
Dann springen wir mal zu einem anderen Punkt aus Ihrem Buch. Sie geben bitte mal ein Plädoyer für das Fach Wirtschaft in der Schule.
Unbedingt. Gestern haben die Sommerferien oder waren die Sommerferien in Baden-Württemberg beendet, heute in Bayern. Und schwupps haben wir die Diskussion, ob wir nicht ein Fach in der Schule brauchen, wo Versicherung, Steuern und Mietrecht unterrichtet wird, spricht mir aus der Seele. Denn ich finde, wir haben viel zu wenig Finanzbildung in der Schule. Wir haben viel zu wenig Allgemeinbildung, genau was diese Vertragsdinge angeht. Und ich finde, wir müssen wirklich Wirtschaft bei den kleineren Menschen ansetzen, genauso wie wir heute nicht mehr Englisch erst ab der 5. Klasse lernen, sondern deutlich früher müssen wir auch Wirtschaft deutlich früher in die Schulen reinbringen.
Wo würden Sie das ansiedeln? Also in welcher Klasse?
Ab der 5. im Gymnasium würde ich das, glaube ich, ansiedeln oder ab der 7. im Gymnasium.
Okay, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Dann Generation XYZ. Für wen hegen Sie die meisten Sympathien?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich selbst bin X-Generation. Ich hege natürlich Sympathien für meine Generation, die Made im Speck, die wirklich noch verglichen zu nachfolgenden Generationen zwar nicht die digitalen Vorteile hatte, aber doch vielleicht viele andere Vorteile. Aber jede Generation hat ihre Vor- und Nachteile und ihre Probleme und ihre Stellschrauben. Ich finde es natürlich bewundernswert, wenn ich mir die Generation Z angucke, die sich Gedanken macht um Nachhaltigkeit, um die andere Sichtweise auf die Wirtschaft und die Generation, die sagt, also es geht um ein gemeinschaftliches Wohlergehen. Wir haben den Klimawandel, was können wir tun? Aha, okay, wir leben vegan und wir fahren mit Elektrorollern. Das ist bewundernswert. Bei uns war es damals in der Generation X noch nicht so in den Köpfen verankert. Natürlich gab es die Grünen und natürlich gab es die Friedenstaube und die Atomkraft-Nein-Danke-Proteste. Aber das, was damals in den Kinderschuhen steckte, wird heute natürlich gelebt von der Generation Z. Und zur Generation Y habe ich die größte Hochachtung, weil die natürlich den Gameboy schon im Kinderzimmer hatten und die Digitalisierung von klein auf aufgesaugt haben. Und ich mag sie alle drei gleich gerne, weil ich finde, jede Generation hat ihre Vor- und Nachteile und das ist auch genauso richtig, wie es jetzt ist und immer sein wird.
Wie kommen wir denn aus dem Dilemma raus, dass die Ansprache an alle diese Generationen unterschiedlich sein muss?
Indem wir vielleicht alte Strukturen aufbrechen und flexibler gestalten. Ein Beispiel. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und da erzählte mir jemand, ich habe jetzt dem Bewerber drei verschiedene Formen von Arbeitsvertrag angeboten. Unterschiedliche Wochenarbeitszeiten, unterschiedliche Urlaubstage und unterschiedliches Gehalt. Könnte zum Beispiel schon mal ein Weg sein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ein anderer Punkt könnte eben sein, Work-Life-Balance, Freizeitgestaltung, flexible Arbeitszeiten im Unternehmen so zu gestalten, dass auch mein Mitarbeiter motiviert ist. Wenn ich ansetze bei den Unternehmensführern, auch denen eine gewisse Form zu ermöglichen, denn ich würde sagen, motivierte Arbeitgeber motivieren natürlich auch Arbeitnehmer. Also, und da kann man, glaube ich, egal welche Generation, alle ein Stück weit mitnehmen. Und die Älteren, also die Generation X, meine Generation hat ja noch 20 Jahre zu arbeiten und geht jetzt noch nicht in den Ruhestand, aber die Älteren könnte man vielleicht durch auch ein flexibleres Modell noch im Arbeitsmarkt halten. Sie können, glaube ich, niemanden, der körperliche Schwerstarbeit geleistet hat, erzählen, du musst jetzt länger arbeiten und musst später in Rente gehen, weil sonst das Rentensystem zusammenkracht. Aber sie können durchaus jemanden, der gerne weiterarbeiten möchte, nur weil er jetzt 65 oder 67 ist, auch motivieren, länger zu arbeiten, flexible Arbeitszeiten zu haben und seine Rente aufzubessern. Also ich denke, dass wir an vielen Ecken und Enden durch eine gewisse Flexibilität und auch durch ein Aufbrechen der bisherigen Strukturen doch alle mitnehmen können, egal welcher Generation sie angehören.
Kommen wir mal zu einer kurzen Begrifferunde. Ich nenne Ihnen mal zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen und erklären mir, warum. Ich fange mal an
okay.
mit Dubai oder Frankfurt am Main.
Frankfurt am Main, in Dubai ist es jetzt entschieden zu heiß.
Das würde ich nachvollziehen. Instagram oder Twitter?
Instagram, weil ich ja doch ein Bildmensch bin. Bildermensch, nicht Bildmensch, Bildermensch.
Gold oder Bitcoin?
Coin. Warum? Weil ich keine Zockermentalität habe.
NFTs oder physische Kunst?
Physische Kunst. Auch aus dem gleichen Gesichtspunkt, weil ich keine Zockermentalität habe. Das würde mich viel zu sehr aufregen, der Rest.
Yoga oder Pilates?
Eindeutig Yoga.
Warum?
Weil ich bei, also entweder Yoga oder Pilates, weil ich bei Pilates immer mit der Atmung durcheinander gekommen bin. Ich habe immer die Yoga-Atmung bei Pilates angewandt und das hat mich dann wieder zerlegt. Nee, eindeutig Yoga.
Und also Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, also dass erstens Yoga Sie in eine gewisse Richtung gebracht hat und dass das auch ein Investment sein kann, sich zum Beispiel selbst um seinen Körper zu kümmern.
Absolut. Absolut, würde ich auch ganz dick unterstreichen und noch Ausrufezeichen davor und dahinter setzen. Warum? Weil das Yoga praktiziert, macht was. Das geht schon damit los, dass man sich selbst austreiben sollte, seinen Körper mit anderen Körpern zu vergleichen. Weil der eine kann gut vorbeugen und der andere kann gut rückbeugen und der eine kann sich gut dehnen und der andere kann dann andere Übungen gut. Und ich finde, der Körper zeigt einem Grenzen auf. Und im Alltag geht das manchmal verloren. Da gehen wir manchmal mit dem Kopf an Dinge ran und sagen, Mensch, das muss aber doch funktionieren. Und wir akzeptieren aber diese Grenzen nicht. Das geht beim Yoga nicht. Den Körper kann man nicht so leicht überlisten. Und wenn, dann hat man wirklich einen nachhaltigen Schaden im Rücken oder eine Zerrung oder was auch immer. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist dieses Runterkommen, die tiefe Atmung, sich auf sich selbst zu besinnen und versuchen, wirklich immer wieder gedanklich zurückzukommen auf die Yogamatte, auf das Hier und Jetzt. Der dritte Punkt ist, auf den Körper zu hören, denn der Körper sagt einem viel schneller, was nicht mehr geht, wenn der Kopf immer noch meint, höher, weiter, schneller arbeiten zu müssen. Also es sind ganz, ganz, ganz verschiedene Aspekte und bei mir ist es inzwischen fester Bestandteil in meinem Leben und ich glaube, dass das bewusst und unterbewusst wirklich was mit dem Körper macht und mit dem Geist auch.
Haben Sie in Ihrem Beruf schon mal irgendwo den Punkt gehabt, wo Sie dachten, ich muss jetzt langsamer machen?
Ja. Und das war kurioserweise auch dann zweimal, dass es körperlich sich bei mir niedergeschlagen hat. Also der erste Bandscheibenvorfall war zu einer Zeit, wo ich, glaube ich, auch mit dem Kopf durch die Wand wollte und dann die Grenze deutlich gezeigt bekam. Und der zweite war rund um die Corona-Pandemie mit zwei kleinen Kindern zu Hause, Homeoffice etc. Also da, das war auch kurioserweise wieder ein Moment, wo alles ein bisschen viel war. Und daran, also ich habe es bei mir selber einfach gesehen und krank werden vor Erschöpfung, ja, dann muss man sich einfach ins Bett legen und fiebern und warten, bis es vorbei ist, wenn man es selber denn nicht anders kapiert hat vorher. Klar, ich war sowohl privat als auch beruflich an solchen Punkten, ja.
Apropos Corona, wann hatten Sie eigentlich den Einfall, dieses Buch zu schreiben?
Hat mit Corona nichts zu tun gehabt.
Ausnahmsweise.
Ja, nein, nein. Also ich habe letztes Jahr im Frühling gab es einen Podcast über mich. Und nach diesem Podcast kam der Finanzbuchverlag aufs ZDF zu und fragte, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihnen ein gemeinsames Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, aber ich schreibe nicht den klassischen Finanzratgeber. Denn ich glaube, dass es davon einfach sehr, sehr, sehr viele gibt. Und Sie haben ja jetzt nicht von ungefähr gefragt, apropos Corona. Ich glaube, dass Corona mit uns einfach was gemacht hat. Nicht nur eine entsetzliche Krankheit und für viele vielleicht nur ein Schnupfen und für andere Long-Covid und lebenslanges Leid. Ich glaube, dass das einfach den Fokus mal auf eine ganz andere Ebene gelenkt hat. Und nach dieser Corona-Zeit letzten Frühling und inmitten eines Ukraine-Krieges stellen sich doch die Menschen ganz andere Fragen, als wie vermehre ich jetzt möglichst ganz schnell mein Geld? Und darin, ja, in die Richtung geht ja dann eben auch mein Buch.
Wir kommen jetzt trotzdem noch zu dem Punkt investieren. Wie
Ja.
investieren Sie am liebsten?
In meine Familie, Punkt eins. Und Punkt zwei in wirklich relativ sichere Anlageformen. Also ich habe, und das lasse ich jetzt auch mal so stehen, ich habe wirklich keinerlei Zockermentalität.
Sie sind also ein deutscher Anleger, ne?
Ich bin, ja, ich bin kein Aktienmuffel. Also Deutsche gelten ja gemeinhin als Aktienmuffel. Ich bin kein Aktienmuffel, einfach weil ich ja vorhin auch gesagt habe, als ich an der Börse angefangen habe, stand der DAX bei 6.000 und jetzt steht er bei 15.000 roundabout. Ich bin kein Aktienmuffel, bin aber auch nicht so eine klassisch Konservative, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt einen Bausparvertrag und ein Tagesgeldkonto, weil mir das jetzt ein paar Zinsen wiederbringt. Die gesunde Mischung macht, ehrlich gesagt. Und von allem ein bisschen und Kapital streuen ist, finde ich, nach wie vor das Allerwichtigste.
Trotzdem schon mal verzockt.
Ja, gucken Sie mal in meinen Kleiderschrank.
Gut. Dann ist, gibt ja auch
Ja.
die Möglichkeit, beim Roulette 5 € auf Rot zu setzen und Schwarz kommt. Das ist.
Also ja, ich war, genau, gutes Stichwort. Wiesbaden hat ja eine sehr, sehr schöne Spielbank. Da war ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren das letzte Mal und ich glaube, vielleicht auch das erste und einzige Mal. Und mir geht da also so die Düse, wenn ich da 5 oder 10 oder 15 Euro setze und oder 50 Euro verspielen würde. Oh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es nochmal probieren, ob sich da inzwischen was geändert hat, aber ich bin nicht der Spielbanktyp und ich bin eher der Typ, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Ich bin so Sternzeichen Stier und das ich grase manchmal da auf meiner Weide und dadurch entgehen aber natürlich auch Chancen, das muss man auch ganz klar sagen.
Aber in der Wiesbadener Spielbank war ich, glaube ich, auch schon einmal und bin mit 0 € raus. Das ist so der Durchschnitt, der da, glaube ich, auch zustande kommt.
Ja, na dafür war es bestimmt ein schöner Abend und es ist ja auch einfach nett, andere dabei zu beobachten.
Jetzt gebe ich Ihnen noch mal 2 Minuten und Sie sagen mir, warum andere Leute Ihr Buch lesen sollten.
Andere Leute sollten mein Buch lesen, weil es eine unterhaltsame Lektüre ist, die ein Stück weit Work-Life-Balance, Lebensratgeber ist, geschmückt mit Anekdoten aus meinem Leben teilweise, wirklich Grund zum Lachen geben. Zum Denken anregen, was wichtig und was vielleicht nicht so wichtig ist im Leben. Man sollte es lesen, weil es eben nicht der klassische Finanzratgeber ist, sondern auch Leute porträtiert, die jetzt nicht unbedingt im Geld schwimmen, sondern wirklich den Euro dreimal umdrehen müssen. Und für all diejenigen, die sich wirklich einen Finanzratgeber erhoffen, kommt ja im kompletten hinteren Teil diverse Ideen, Möglichkeiten, Tipps, wie man sein Geld anlegen kann. Und für all diejenigen, die mit Wirtschaft und Finanzen nichts am Hut haben, aber vielleicht mit dem Bereich Fernsehen und immer schon mal wissen wollten, wie läuft das eigentlich so hinter den Kulissen beim Fernsehen ab, bietet dieses Buch natürlich auch genügend Stoff, um sich mal um das Leben einer Börsenreporterin so hinter den Kulissen zu kümmern.
So, dann höre ich jetzt auch auf mit dem letzten Satz, den Sie in Ihrem Buch preisgeben oder dem letzten Kapitel. Das heißt, investiere in Menschen, die dir gut tun. Wer ist das?
Genau. Das ist in meinem Fall Freunde und Familie und auch langjährige Freunde. Aber das sind auch Menschen, denen man offen begegnet und die meinen wirklich Weg im Zuge dieses Buches gekreuzt haben, mit denen ich überhaupt nicht rechnen konnte. Also beispielsweise die Kellnerin in Monaco oder der Reiseleiter in Dubai. Das sind alles Personen, die in das Buch mit eingeflossen sind, wo ich gedacht habe, wunderbar, du stehst sinnbildlich auch für ein Kapitel. Und ja, das Leben ist so, so vielfältig, wenn man es zulässt. Also man kann auch mit den Menschen, die mit einem in der Supermarktschlange, an der Kasse stehen, ins Gespräch kommen und da etwas für sich herausziehen und gucken, ach, guck mal, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und im Zuge dieses Buches war das für mich eigentlich das Größte, diese verschiedenen Menschen zu treffen und zu porträtieren und wiederum ja, Inhalte und Ideen zu generieren, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist. Und ich finde, das ist eine Sache, auf die wir auch echt stolz sein können. Und diejenigen, denen es finanziell nicht gut geht, die sollte man vielleicht nicht gänzlich vergessen.
Nur mit Herrn Lambi wollten Sie nicht sprechen.
Da habe ich mich nicht getraut. Warum kann ich Ihnen eigentlich auch nicht mehr sagen?
Das ist zumindest eine Anekdote, die auch im Buch drin steht. Für alle, die es
Genau.
nochmal nachlesen wollen, das Buch heißt Schwimmen lieber im Meer als im Geld. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Haben Sie in diesem Jahr an unserer Brokerwahl teilgenommen? Die Abstimmungsphase ist jetzt vorbei und wir bedanken uns bei rund 24.000 Teilnehmern, die nun die Chance auf einen unserer Gewinne haben. Wer gewonnen hat, das geben wir im Oktober bekannt. Natürlich erklären wir auch, was eigentlich viel wichtiger ist, wer Online-Broker, Robo-Advisor oder Kryptobörse des Jahres 2023 geworden ist. Mehr dazu findet sich demnächst auf unserer Webseite. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Stay tuned.